Wie viele Prinzipien des Himmelreichs habe ich schon zusammengetragen und gefunden und habe meine Freude daran gehabt, sie zu entdecken und mit euch gemeinsam zu teilen. Und es ist immer noch kein Ende. Und ich gewinne den Eindruck, dass hinter diesen ganzen vielen Prinzipien, die man ja fast aus den Augen verlieren könnte, etwas Großes, Ganzes steht, welches sich nicht mit Worten beschreiben lässt, welches unerfasslich für den Menschen ist. Und so wie wir Menschen wohl nicht in die Sonne schauen können, aber sehr wohl die vielen unterschiedlichen Strahlen wahrnehmen können, so erscheinen mir diese Himmelreichsprinzipien wie Strahlen aus der nicht fassbaren Liebe Gottes. Und heute habe ich für euch ein Himmelreichsprinzip mitgebracht, welches mir ins Auge gefallen ist und im Laufe der Beschäftigung immer größer und stärker geworden ist, fast als wäre es der einzige Strahl der Sonne. Aber ich weiß, es gibt noch andere Strahlen neben diesem. Dieses Prinzip heißt Barmherzigkeit. Und ich lese uns einen Bibeltext aus Matthäus 18, die Verse 21 bis 35, in dem dieses Prinzip hervorgehoben wird und karikiert wird. Es geht um das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht. Da trat Petrus zu Jesus und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht fiel nun nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes wurde aber innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denar schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Und sein Mitknecht fiel nun nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch deinen Mitknechtes dich erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wir spüren hier zwei Prinzipien gegeneinander stehen. Und beides sind Prinzipien des Himmelreichs. Das eine Prinzip ist das Prinzip der Wahrheit. Und die Wahrheit rechnet ganz genau mit der Schuld. Die Wahrheit sagt: Du bist mir so und so einen Betrag schuldig. Die Wahrheit sagt nicht: Ach, irgendwie geht das schon so. Nein, das ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Nein, die Wahrheit sagt den genauen Betrag. Und die Wahrheit fordert auch diese Schuld ein. Es ist ein Prinzip. Ein Prinzip, welches unser ganzes Leben durchzieht und welches Menschen zu gerne ausnutzen, zu gerne auch darin so tun, als wäre ihnen der andere etwas schuldig. Die ganze Gesellschaft befindet sich im Kampf darin. Wie viel hat denn nun der Reiche Anteil an seinem Eigentum? Ist es wirklich seins? Oder ist es nicht vielmehr das, was die Armen für ihn erarbeitet haben? Gehört ihm das wirklich? Wer hat das Recht geschrieben, das den Reichen in diesen Rang hebt, dessen er sich nun würdig fühlt? Es wurden Kriege geführt deswegen. Menschen meinen, der andere ist mir etwas schuldig und er muss es zahlen. Und wenn er es nicht freiwillig zahlt, dann gehe ich in sein Land rein, in sein Besitztum und hole es mir. Es ist auch nicht genau diese Spannung, die wir zurzeit haben, auch insbesondere zwischen Deutschland und Griechenland. Mal um ein Beispiel zu nennen. Die Deutschen sagen, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Sie haben sich Geld geliehen und können es nicht zurückzahlen. Und die Griechen sagen, wir würden gern über diese Verhältnisse nachdenken. Vielleicht war irgendwo in der Vergangenheit ein Bruch drin. Ihr hättet uns nicht so viel anvertrauen dürfen. Und überhaupt ist da nicht noch eine Kriegsschuld da, die auch damit reinfließt. Und wir spüren, welche Dramatik und Schwere dieses Prinzip der Wahrheit in sich trägt. Dass es zwangsläufig zu Zerstörung führen muss. Weil was nützt es dem Herrn, der hier geschildert wird, wenn er den Knecht in das Gefängnis wirft? Ob er deswegen seine Schuld bezahlt bekommt? Wenn der Mensch im Gefängnis ist, wie soll er dafür arbeiten? Wenn Menschen bis an den Rand ihrer Existenz gedrängt werden, wie sollen sie jemals ihre Schuld bezahlen können? Ganz zu schweigen von diesen vielen Fallen, die auch heute Menschen gestellt werden, in Schuld zu kommen und nicht mehr hinauszufinden. Und Jesus schildert hier in diesem Gleichnis in seiner einzigartigen Art, Menschliches wiederzugeben, wie in dem Herrn eine Wandlung stattfand. Wir lesen, der Herr jenes Knechtes wurde aber innerlich bewegt. Und genau das trifft es, genau das trifft das Wort Barmherzigkeit. Es ist eine innerliche Bewegung. Das heißt, wir spüren außerhalb dieses Gesetzes der Wahrheit, spüren wir eine Regung in uns, die sagt, Moment, stopp. Wahrheit, du allein darfst nicht regieren. Du brauchst einen Gegenpol auf der Waage. Du brauchst ein Gegenstück, damit du nicht zerstörst, damit du nicht kaputt machst. Du brauchst Barmherzigkeit. Und diese innerliche Regung beschreibt auch genau das, was im Deutschen unter Barmen zu verstehen ist. Es ist ein Barmen ist ein Bewegen der Seele, ein Mitfiebern, ein zugrunde zutiefst erschüttert sein. Erbarmen, barmherzig sein. Da geht etwas in uns vor, was man sich schwer erklären kann. Und genau darauf legt es Jesus an. Diese Barmherzigkeit des großen Herrn hatte den Zweck, dass der Knecht unter ihm wieder leben konnte, wieder sein Leben neu strukturieren konnte. Und er hat ihm die Chance gegeben, sein Leben nach der Art des Herrn zu strukturieren. Das heißt, der Knecht hat erfahren, da gibt es Barmherzigkeit. Und nun erwartet der Herr von dem Knecht, und nun bringe es in dein Lebensfeld hinein. Und nun lerne selbst Barmherzigkeit zu üben. Und der Knecht hat genau in dieser Prüfung versagt. Er hat wieder das Prinzip der Wahrheit angewandt, und war ja nun froh, seine Freiheit bekommen zu haben und dachte, jetzt werde ich aber mal schauen, falls sich vielleicht mein Herr das anders überlegt, will ich doch vorher zumindest schon einen Teil beiseite zusammen haben. Man kann ja nie wissen. Und er hat seinen Mitknecht, der ihm etwas schuldig war, ins Gefängnis werfen lassen deswegen. Er hat alles Recht dazu gehabt. Es ist moralisch nicht verwerflich gewesen zu der Zeit. Aber es entsprach nicht dem Prinzip, das der Herr diesem Knecht gegeben hatte. Und Jesus sagt, dieses Beispiel trifft genau auf den himmlischen Vater zu. So ist Gott. Er sagt in Vers 35, und so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Vergebung ist ein Prinzip der Barmherzigkeit. Vergebung ist ein grundlegendes Prinzip, das Jesus dem Vater im Himmel, in dessen Farben er ihn beschreibt. Vergebung ist die Kraft der ersten Christen. Und die Vergebung hat ihre Kraft aus der Barmherzigkeit. Wir werden nachher noch sehen, woraus die Barmherzigkeit ihre Kraft hat. Aber ich möchte euch zumindest ein Stück den Beweis bringen, dass es genau diese Barmherzigkeit war, die die Christen in der ersten Zeit hat wachsen lassen. Manchmal fragt man sich, Mensch, da ist Christus gestorben und er ist auferstanden und hat seine Jünger berufen und sie wurden mit dem Heiligen Geist gesalbt zu Pfingsten und sie sind hinaus in alle Welt, sie haben viel Leid erfahren, aber sie sind gewachsen, es sind mehr geworden, es sind Menschen unterschiedlichster Kulturen und Prägungen, sind Christen geworden und zwar freiwillig, das mit dem Zwang, das kam erst später. Sie haben einfach gesehen, da ist etwas so Überwältigendes, so Starkes. Das wollen wir in unserem Leben haben. Wir wollen unser Leben diesem großen Herrn ausliefern. Und es ist einfach toll, das zu studieren, da hineinzugehen. Was ist da passiert? Wir fragen uns doch manchmal, Mensch, warum wachsen unsere Gemeinden nicht? Warum ergreifen unsere Mitmenschen doch kaum die frohmachende Botschaft von Jesus? Warum ist das so, wenn die Botschaft von Christus doch so eine Macht hat? Und diese Fragen dürfen wir uns wirklich stellen. Und dann können wir schauen, wie war das bei den ersten Christen? Ich habe euch zwei Worte mitgebracht. Der eine ist von einem Antichristen, das ist der Kaiser Julian. Der hat 331 bis 361 gelebt. Und er ist der Neffe des großen Kaiser Konstantin. Der Kaiser Konstantin hat das Christentum irgendwann zur Staatsreligion erhoben. Ob das gut war, darüber möchte ich heute nicht spekulieren. Aber zumindest war für den Kaiser Konstantin das Christentum so würdig und so stark, dass er es in den höchsten Stand gehoben hat. Und dieser Neffe fand die alten Götter der Heiden ziemlich vernachlässigt. Und er hat gesehen, das Christentum hat viel zu viel Würde. Das geht nicht. Das müssen wir mal umkehren. Das war eine Reaktion, was er getan hat. Und er wollte das Heidentum wieder einführen. Mit dem Heidentum ist viel mehr gemeint, sind die Mysterienbräuche gemeint, also diese Anschauungen in den heidnischen Tempel zu gehen, die Gottheiten zu betrachten, innere Erleuchtung zu bekommen, Opfer darzubringen, also Tieropfer darzubringen und so weiter. Darin hat auch damals das Wesen des Heidentums bestanden. Und das wollte der Kaiser wieder einführen, weil er fand, die alten Götter waren, die sind viel zu würdig und ehrwürdig und die Geschichte hängt dran, dass man sie einfach so fallen lassen kann. Und diesem ungehobelten Volk der Christen, er nannte sie damals die gottlosen Galiläer, also das sind die Christen, er wollte da einfach ein Gegengewicht setzen. Und er hat seine Heiden, hat er eine Moralpredigt gehalten und die ging folgendermaßen. Er sagt, es ist eine Schande, wenn von den Juden nicht einer bettelt, und die gottlosen Galiläer außer den eigenen auch noch unsere Armen ernähren, die unsrigen aber man ohne unsere Hilfe sieht. Wisst ihr, in diesen kurzen Worten schildert er treffend, die Situation seiner Zeit. Das jüdische Volk hatte so viel gelernt, dass es zumindest auch eine Verantwortung für die eigenen Armen und Unglücklichen tragen wollte. Und sie hatten das halbwegs im Griff. Und die Christen hatten darüber hinaus noch Ressourcen, nicht nur für die eigenen Armen zu sorgen, sondern auch für die Armen und Unglücklichen zu sorgen, die keine Christen waren, die Heiden waren. Und das hat überzeugt. Und vieles, was wir heute in unserer Gesellschaft sehen, an diakonischen Veranstaltungen, an Geschichten, die den Mitmenschen helfen, an zum Beispiel Versicherungen, die gegründet wurden, hängen mit diesem christlichen Bild zusammen. Nur die Menschen unserer Zeit begreifen diesen Zusammenhang nicht mehr. Sie denken, das ist selbstverständlich und verstehen die Ursachen nicht. Und wenn immer weniger Menschen diesen Zusammenhang begreifen, werden auch diese Sachen zusammenbrechen. Und ich spüre sehr wohl, gerade auch auf Arbeit habe ich es in der letzten Woche gespürt, wie der Mensch des anderen Menschen Feind ist. Und man kann reden, was man will. Es geht kein Weg rein, von dieser eigenen, ekligen Selbstgerechtigkeit abzukommen und einfach mal den anderen leben zu lassen. Das ist Heidentum pur. Und um noch weiter auszuholen, auch unter den Christen ist immer wieder die Gefahr, dass hier so ein Denken einzieht. Und die Gemeinden sind so schnell durchdrungen von diesem wie du mir, so ich dir denken und von diesem du bist mir was schuldig denken, dass Gemeinden daran kaputt gehen, dass sie nicht weiter können, dass sie sich die Augen auskratzen. Und wenn ich in mich hineingucke, dann kenne ich so viele Situationen, wo auch ich so ein Grummeln habe und denke, Mensch, der andere ist mir jetzt was schuldig. Das war gemein von dem. Das muss er ändern. Und ich kann es nicht so einfach loslassen. Ich möchte euch ein zweites Beispiel bringen aus der Geschichte. Und zwar gab es auch um diese Zeit einen Kaiser, der hat das Christentum sehr ernst genommen. Er war aufgestiegen, ich denke so als spanischer General, aus einfachen Verhältnissen hat er sich hochgearbeitet und ist dann durch Fügungen Kaiser von Rom, vom Westrom geworden. Er lebte 347 bis 395, ja, so lange nicht, Druckfehler, also um die Zeit rum. Und er hatte eine Frau. Und diese Frau war sein Glück und war seine Seele. Sie hieß Placilla oder auch genannt Aelia Flavia Placilla. Und es gibt einen Historiker, der schreibt, es ist Theodoret von Kyros, der ist 466 gestorben. Er schreibt über diese beiden: Der Kaiser besaß indessen noch eine andere Hilfe, die ihm vom großen Nutzen war. Seine Gemahlin nämlich erinnerte ihn fortwährend an die göttlichen Gebote, nachdem sie sich selbst zuerst genau mit denselben vertraut gemacht hatte. Denn die Macht der kaiserlichen Würde verleitete sie nicht zum Hochmut, sondern entflammte noch mehr ihr Verlangen nach Gott, indem die Größe der Wohltat ihre Liebe zum Wohltäter nur noch steigerte. So trug sie zum Beispiel für die körperlich verstümmelten und an allen Gliedern beschädigten mannigfaltige Sorge. Und sie bediente sich dazu nicht etwa der Hilfe ihrer Dienerschaft oder der Leibwache, sondern sie unterzog sich persönlich der Mühe, suchte die Hütten derselben auf und brachte jedem das Notwendige. So durchwanderte sie auch die Fremdenherbergen der Kirchen und pflegte die bettlägerigen Kranken mit eigener Hand, indem sie selbst die Töpfe in die Hand nahm, die Suppe verkostete, die Schüssel herbeibrachte, das Brot brach, den Bissen darreichte, den Becher ausspülte und alles andere tat, was sonst Sache der Diener und Dienerin angesehen wird. Und wenn man sie von solchen persönlichen Dienstleistungen abhalten wollte, gab sie zur Antwort: Wohl kommt es der kaiserlichen Würde zu, Gold zu verteilen. Ich aber will gerade zum Dank für die Verleihung der kaiserlichen Würde dem Spender derselben meinen persönlichen Dienst zum Opfer bringen. Und wir lesen im Neuen Testament an vielen Stellen, wie wichtig Barmherzigkeit ist. Jesus sagt in den Seligpreisungen in Matthäus 5, Vers 7, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Das ist ein Prinzip. Du möchtest Barmherzigkeit haben, dann gib Barmherzigkeit. Im Vaterunser hören wir: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch da wird dieses Prinzip aufgegriffen. Es geht wohl nicht anders. Und Jesus wird angegriffen von den Frommen seiner Zeit. Wir lesen in Matthäus 9, Vers 13. Und davor noch, also der Jesus geht mit hinein zu den Zöllnern und Sündern und isst mit denen. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Da steht in Hosea: Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und hier sehen wir, dass Jesus einen Weg geht. Den Weg hin zu den Verlorenen der Gesellschaft. Und dieser Weg führt nicht über scheinbare Gerechtigkeit und Belehrung und immer wieder Ermahnung, sondern er führt über Barmherzigkeit. Und es kann durchaus sein, wenn ihr Barmherzigkeit übt, dass ihr von Mitchristen kritisiert werdet. Das ist hart. Es ist auch nicht einfach, das richtige Maß zu halten. Denn eine überfließende Barmherzigkeit, in der kann man sich verlieren, in der kann man den Boden verlieren. Man kann ausgenutzt werden. Man kann etwas weggenommen bekommen. Und selbst dieses Risiko geht Jesus ein, indem er sagt: Wenn ihr einem etwas leiht, dann fordert es nicht zurück. Das Risiko müsst ihr eingehen. Es geht nicht um jeden Preis. Aber es ist wichtig, damit das Reich Gottes, damit der Vater im Himmel seine Barmherzigkeit ausbreiten kann über diese Erde. Und Menschen dieses Prinzip lernen und es selbst in ihrem Leben verwirklichen. Wir lesen weiter in Lukas 10, Vers 37, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und auch dort hebt Jesus hinaus: Ja, so hat er richtig gehandelt. Und das ist noch nicht mal ein frommer Jude gewesen. Das war so ein oller Samariter. So einer, von dem man das gar nicht erwarten würde. Aber genau das ist das, worauf es ankommt. Lukas 6, Vers 36 steht: Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden, und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Und Paulus sagt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Das ist Gottesdienst. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es dazu gekommen ist, dass wir unsere Versammlung Gottesdienst nennen. In der Bibel lesen wir es etwas anders. Gottesdienst ist das, dass wir selbst uns geben als ein lebendiges und heiliges Opfer dem Höchsten. Und damit bezeugen, dass wir begriffen haben, woher das Leben kommt. Menschen, die in diesem Leben nicht loslassen, immer mehr sich aneignen, ohne ihr Ende zu bedenken. Menschen, die in diesem Leben meinen, das Wichtigste ist, so viel wie möglich Wohlstand, Ehre, Reichtum, Anerkennung. Und egal auf welchem Weg, haben vergessen, dass das Leben von Gott kommt, dass das Leben zu Gott hinstrebt. Und Menschen, die festhalten, werden verlieren. Menschen, die nur nehmen, denen wird genommen. Das dürfen wir von unserem Herrn Jesus lernen. Das sind grundlegende Prinzipien, die sogar auch ein Wissenschaftler, der nach der Wahrheit sucht, anerkennen kann, der darin nichts Falsches entdecken kann. In 2. Korinther 1, Vers 3 sagt Paulus: Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Hier geht es zurück auf den Vater des Lebens. Hier liegt die Wurzel dieses Prinzips. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Barmherzigkeit auch hier in unserer Gemeinschaft schon in einem guten Maß gelernt haben. Ich freue mich sehr, dass wir einander hier auch in einem guten Maß Freiheit geben können. Freiheit der Barmherzigkeit. Dass wir abwägen können zwischen diesem Anspruch der Wahrheit und dann auch wieder uns selbst hinterfragen können und sagen können, ja, aber nicht nur diese Schärfe der Wahrheit, sondern auch das warme Schlagen der Herz der Barmherzigkeit. Dass wir einander vergeben können, auch wenn der andere in unserer Schuld erscheint. Und ich möchte uns alle ermutigen, das weiter zu verfolgen, denn genau das ist nachher auch die Kraft, aus der die Gemeinde Jesu in Weißenfels wachsen kann, groß werden kann. Wenn Menschen dieses Prinzip ergreifen, wenn Menschen dieses verstehen und vielleicht auch noch viel mehr dann verstehen, wo die Ursache der Barmherzigkeit herkommt, dann werden sie nicht mehr loslassen davon. Zurzeit sind die meisten gefangen in diesem zwanghaften Gerechtigkeitswahn und Ehrbarkeitswahn. Und alles, was man tut, dient dazu, den anderen zu erniedrigen, damit man selbst höher kommt. Und man hat Gefallen daran. Es bereitet eine innere Wohltat, dieses zu tun, weil es einen selbst erhebt. Aber es ist auch ein bitterer Geschmack dabei, denn man merkt sehr wohl, dass in dem Augenblick, wo ich den anderen drücke, um mich selbst zu erheben, muss ich dafür kämpfen, erhoben zu bleiben, weil der andere, der gedrückt ist, wird mir in den Rücken fallen. Und so erlebe ich das Leben der Menschen hier in Sachsen-Anhalt, hier in Weißenfels, nur zu oft. Und dieses Prinzip muss gebrochen werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich wünsche mir auch, dass dieses Prinzip unter uns, das Prinzip der Barmherzigkeit, immer wieder greifen kann. Und ich möchte konkrete Situationen auch mal aufzählen. Ich denke, da, wo Menschen zusammen wohnen, sei es in einer Ehe, sei es in einer Familie, sei es in einer Wohngemeinschaft, da merkt man doch ganz schnell, wie sehr man an die Grenzen kommt und sich einander auf die Füße tritt. Und genau an diesem Punkt ist es wichtig, doch immer wieder auch Barmherzigkeit zu üben, barmherzig zu sein, immer wieder auch zu vergeben, nichts verhärten zu lassen. Das ist wichtig. Wenn sich in mir etwas verhärtet, dann ist es meine Sache, diese Verhärtung zu lösen. Ansonsten gehe ich kaputt daran. Und das ist wichtig zu wissen. Und das Ähnliche ist für uns in der Gemeinde. Natürlich gibt es Situationen, wo man denkt, oh, wie ist denn der andere drauf? Was hat denn der für Gedanken? Und was ist denn das für ein Durcheinander? Und wieso überhaupt? Und was erlaubt der sich? Und so weiter und so fort. Ihr kennt das doch alle, oder? Wir brauchen doch gar nichts zu tun, als gäbe es das bei uns nicht. Natürlich, das sind die Gedanken der Gerechtigkeit, die sagen, so soll es doch sein. Und warum ist es nicht so? Und jetzt müssen wir aber. Und auf einmal ist die Luft zum Atmen weg. Und ich weiß auch, dass ich diesen Druck aussenden kann. Dass ich aber nicht will. Weil ich merke das gar nicht, wie man manchmal Druck machen kann. Und ich merke auch, wie manch andere Druck auf mich ausüben und ich mich dann so winde wie ein Aal, um da rauszukommen. Und es ist ja auch gut, wenn wir die Wahrheit auch halten und sagen, schau mal, so ist es. Aber es ist ganz wichtig, immer wieder zurückzufinden zur Barmherzigkeit. Immer wieder auch vergeben zu lernen. Es zu überschlafen und den neuen Tag wieder anzufangen mit einem vergebenden Herzen. Mit einem Herzen, das für den anderen schlägt. Auch wenn er aus unserer Sicht noch nicht seine Schuld eingesehen hat. Der Anfang liegt bei jedem selber. Das wird schwer zu buchstabieren. Aber ich bin froh, wir sind auf gutem Weg. Und wir dürfen von unserem Meister lernen. Und dann geht es weiter in die Gesellschaft hinein. Und es kann durchaus sein, dass ihr am morgigen Tag Begegnungen habt, wo ihr Menschen seht, die leiden und die in Not sind. Dann schaut, ob es dran ist, barmherzig zu sein. Oder wenn ihr Menschen begegnet, die euch bedrängen, und in euch Groll verursachen, dann vergebt ihnen. Haltet euer Herz warm. Ich weiß, das kann man nicht von allein. Das geht nicht einfach so. Man kann sich nicht selbst aus dem Sumpf ziehen. Und deswegen hat diese Barmherzigkeit eine Ursache. Weil unser Vater im Himmel barmherzig ist. Und aus dieser Barmherzigkeit heraus hat er Jesus gesandt. Jesus als personifizierte Barmherzigkeit. Lest die Geschichten von Jesus. Da ist nur Barmherzigkeit drin. Manchmal ist auch harte Wahrheit drin, gerade auch diesen Frommen des Volkes gegenüber. Aber immer wieder Barmherzigkeit, immer wieder ein Neuanfang möglich, immer wieder Vergebung. Und diese Barmherzigkeit hat ihr Ziel gefunden in seinem Tod. Es war eine Konsequenz daraus, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die Wahrheit muss verkündet werden. Aber wenn sie denn unser Leben wollen, dann können wir auch das geben. Und das hat unser Meister in einzigartiger Weise vorgelebt und erst so auch vorgestorben. Und das Tolle ist an dieser christlichen Botschaft, die so ganz schlicht und einfach ist, dass dieser Tod nicht tot geblieben ist, sondern dass am dritten Tag eine Auferstehung war. Und die Barmherzigkeit ist nicht im Grab geblieben, sondern sie ist weitergegangen. Die Jünger haben es nicht gleich verstanden. Aber dann an dem Tag, als Pfingsten war, wurden sie überschüttet von dieser Barmherzigkeit. Und der Heilige Geist ist als Stellvertreter ihres geliebten Herrn Jesus über sie gekommen und hat sie befähigt, den Namen Jesu in Würde zu führen. Und wenn wir wieder Mühe haben, barmherzig zu sein, dann denken wir darüber nach, wie barmherzig unser Vater im Himmel mit uns selbst ist. Und all das, was wir verbockt haben und welchen Mist wir getan haben und wo wir verfehlt haben, wo wir falsche Wege gegangen sind, da kommt er wie der Vater zum verlorenen Sohn und hält die Arme auf, drückt uns an sein Herz und sagt: Schön, dass du hier bist. Amen.